Schlagt doch bitte mit mir auf den Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 4, Verse 2 bis 6. Kolosser 4, 2 bis 6. Kolosserbrief kommt hinter dem Philipperbrief. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Amen. Gebet und Evangelisation. Wenn ihr davon spricht, der Apostel Paulus hier, und da sind zwei Lebensäußerungen unseres Glaubens, die ganz eng zusammengehören. Wenn wir Paulus fragen würden, wie gehören die dann zusammen oder was kommt denn jetzt zuerst? Es gibt ja manchmal solche Diskussionen, ja, Evangelisation, wir müssen ja erstmal mehr beten, oder andere sagen, das ist ja ganz gut und schön, aber wir müssen einfach mal auf die Straße gehen. Ich glaube, Paulus hätte über solche Diskussionen den Kopf geschüttelt, hätte vielleicht gesagt, das sind wie die zwei Flügel von einem Vogel, die zusammengehören, ohne die das Tier nicht von der Erde kommt. Evangelisation heißt, wir reden mit Menschen über Gott. Und Gebet, in der Zuspitzung, um die es hier geht, heißt, wir reden mit Gott über Menschen. Und diese beiden Richtungen gehören zusammen und die unterstützen sich auch gegenseitig. Wenn du anfängst, mit anderen von Jesus zu reden, dann wird dich das sehr wahrscheinlich ins Gebet treiben. Weil du dann immer wieder auch merkst, wo du nicht weiterkommst und wie wenig letztlich in deiner Hand ist. Ja, wir denken, das ist ja alles total plausibel, was wir jemandem erzählen. Und er sieht das seltsamerweise anders. Und wenn du im Gebet Gott begegnest, ich glaube, dann ist die natürliche Folge, dass du das wiederum auch mit anderen teilst. Dass du das, was du empfangen hast, nicht für dich behältst und sagst, na, das ist für mich ganz schön, aber das muss ja sonst keiner wissen. Nein, dann wirst du, ich habe Vergebung bekommen, ich habe einen Sinn, ja, wir haben ja vorhin gesungen, Jesus in meinem Haus und er gibt meinem Leben Richtung und so weiter. Das möchte ich auch anderen, das gönne ich auch anderen, das wünsche ich anderen, dass sie das auch kennenlernen. Und das wird mich dahin führen, dass ich nach Wegen suche, wie ich das mit anderen teilen kann. Lehre uns beten, so in der Spur dieser Bitte, die dann, auf die hin dann Jesus ja das Vaterunser seinen Jüngern mitteilt. Auf der Spur dieser Bitte bewegen wir uns durchs Neue Testament, durch Gebete im Neuen Testament, um zu schauen, was wir lernen können, wo wir vielleicht auch Schwerpunkte anders setzen können in unserem Gebetsleben. Und wir sehen immer wieder, ja, wenn euch das aufgefallen ist, es bleibt nicht beim Beten. Das ist keine ganz kontemplative Predigtreihe, die nur in der Innerlichkeit bleibt. Manche glauben ja, Gebet wäre so ein Ausdruck von Passivität, so, man kann jetzt nur noch beten, also auf Deutsch, man kann nichts mehr tun. Aber wir haben gesehen, wenn wir beten, das war die erste Predigt, wenn wir beten, dein Reich komme, dann fordert uns das heraus, dass wir sein Reich, Gottes Reich, auch an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Dass wir unser Leben auch auf dieses Reich ausrichten, wie Jesus es dann auch sagt, trachtet, nicht nur betet für das Reich Gottes, sondern trachtet nach dem Reich Gottes. Wenn wir beten, sende Arbeiter in die Ernte, dann kann es uns passieren, dass Gott uns irgendwann auf die Schulter tippt und sagt, du hast ja sowas gebetet, wie sieht es denn mit dir aus? Und wenn wir beten, was wir zuletzt gehört haben, gib deinen Knechten mit Freimut zu reden von Jesus, dann können wir dann schlecht schweigen. Ich bete zwar, ich bete dafür, dass Gott irgendjemand anders Freimut gibt. Das wird nicht funktionieren. Also dieses Gebet wird uns auch immer selber aktivieren. Das ist nicht, ja, verstehe das nicht falsch, es geht nicht um einen psychologischen Trick. Ja, wenn du so dafür betest, dann wird es dir selber auch wichtig. Das ist sicher so ein Effekt, aber es geht ja um mehr. Gott handelt. Aber er handelt dann eben auch an deinem Herzen und oft zuerst an den Herzen von denen, die beten. Und hier leitet uns Paulus an, für Evangelisation zu beten, und er leitet uns an für Evangelisation. Er bleibt da nicht nur beim Gebet, sondern sagt, das ist ganz interessant, er sagt ja eigentlich, betet für mich. Er sitzt im Gefängnis, weil er evangelisiert hat, weil er von Jesus erzählt hat, von der Auferstehung, und jetzt evangelisiert er die Gefängniswärter und die Richter und so weiter. Das ist auch eine interessante Strategie. Und er sagt, betet da für mich. Und wir schauen uns gleich an, was sie da beten sollen. Aber Paulus sagt auch immer wieder, werdet meine Nachahmer. Tut das Gleiche, was ich tue. Oder er sagt dann mal, das finde ich besonders nett, in der Apostelgeschichte zu dem Agrippa, glaube ich, zu einem jüdischen König. Ich wünsche mir, dass du auch so wirst wie ich. Abgesehen von diesen Fesseln hier. Das ist ja ganz nett. Also er sagt, wir sollen ihm nacheifern, wir sollen werden wie er. Und das heißt, wir können diese Gebetsanliegen auch auf uns beziehen und können das auch für uns beten. Das Ganze wird ziemlich praktisch, finde ich jedenfalls. Drei Gebete für Evangelisation und dann noch fünf praktische Hinweise, die recht kompakt sind, glaube ich. Ich gehe einfach mit euch Vers für Vers hier durch und ich glaube, wir können eine Menge lernen. Also die ersten zwei Verse oder drei Verse, da geht es eigentlich um dieses Gebet für Evangelisation. Es geht los, Vers 2, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Das sind so zwei Hinweise, die sozusagen immer richtig sind, aber vielleicht besonders wichtig, wenn wir dafür beten, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sich auf den Weg machen zu ihm, dass Gott da Herzen verändert. Das eine, beharrlich sein, dranbleiben, einen langen Atem, die dicke Bretter bohren. Wir sehen meistens hierzulande keine schnellen Ergebnisse. Wir erzählen da mal jemandem von Jesus oder so und er fällt auf die Knie und tut Buße. Meistens ist das ein langer Weg. Und das ist wichtig, dass wir da auch hartnäckig bleiben und uns nicht entmutigen lassen. Wir erleben es umgekehrt dann immer wieder oder hören davon, dass da jemand Christ geworden ist. Und dann erzählt der hinterher vielleicht, ja, da, oder jemand anders erzählt ihm dann, ja, ich habe schon seit 20 Jahren für dich gebetet. 20 Jahre. Also wir haben immer wieder solche Berichte, dass dann, da ist eine Oma oder da ist ein, manchmal der Ehepartner, manchmal jemand, was weiß ich, die ehemalige Kindergottesdienst-Mitarbeiterin, die schon längst in Rente ist und nichts mehr macht, aber immer noch für ihre Kinder betet. Da ist gut, wenn wir da hartnäckig bleiben. Ich habe das am Mittwoch beim Gesamthauskreis erzählt. Ich im Prinzip, solange wie ich Christ bin, das sind nun im Herbst 18 Jahre, bete ich immer wieder für jemanden aus meinem Umfeld, dass sich da etwas tut geistlich. Und ich sehe immer mal wieder ein bisschen was, aber nicht so den Durchbruch, den ich mir wünsche. Und jetzt neulich habe ich mitgekriegt, da ist eine Freundschaft entstanden mit jemand anders, wo er immer wieder davon erzählt. Und jetzt kriege ich mit, dass diese andere Person Christ ist und irgendwo in einer Freikirche bei uns am Ort ist. Und das war so ein Gebetsanliegen, was ich immer hatte, dass Gott auch nochmal von einer anderen Flanke sozusagen jemanden schickt. Und das hat mich sehr ermutigt. Da ist jetzt immer noch nicht, ich weiß nicht, ob die tiefe Glaubensgespräche führen, aber ich weiß, da ist jemand im direkten Umfeld, der Jesus bezeugt. Und es ist gut, wenn wir dranbleiben, wenn wir beharrlich sind, weil wir Gottes Zusagen haben. Ja, es gibt vielleicht Dinge, die wir uns einfach irgendwie wünschen und dann beten wir mal dafür und Gott macht es nicht, dann denkt man, naja, war vielleicht nicht, vielleicht sollte ich den Porsche doch nicht kriegen oder so, für den ich gebetet habe. Wenn wir beten, dass Menschen Leben bei Jesus finden, dann wissen wir, dass wir total im Zentrum von Gottes Willen sind. Dann wissen wir, dass Gott nicht sagen wird, nee, möchte ich aber gar nicht. Sondern wir sind total am Herzschlag Gottes und dann lohnt es sich, auch beharrlich dran zu bleiben. Ja, wenn wir da nicht sicher sein könnten, dann wäre das sehr schwer, hartnäckig zu bleiben. Willst du Gott an Hartnäckigkeit übertrumpfen, das wird nicht funktionieren. Aber wir wissen, dass es sein Herzensanliegen ist. Also beharrlich sein und das zweite, dankbar sein mit Danksagung. Das ist ein Rezept gegen Entmutigung. Wenn wir auf das sehen, was Gott schon gewirkt hat, auch wenn das noch nicht das Große ist, was wir uns wünschen, sondern vielleicht nur kleine Zwischenschritte. Aber dass wir unseren Blick schulen, auch für diese sogenannten kleinen Dinge, aus denen ja große Dinge gebaut werden, bekannterweise. Es ist noch nicht alles geschehen, aber das, was geschieht, geschieht immer in Prozessen. Das geschieht ganz selten, alles auf einmal, auf einen Schlag. Und dann lass uns das sehen, was Gott schon getan hat, und dafür danken. Und das baut auch in uns Glauben auf, dass Gott auch noch mehr tun wird. Also ich erlebe es auch bei anderen Dingen, wenn es um Versorgung geht, um materielle Dinge. Ich erinnere mich daran, wo hat Gott denn immer wieder durchgetragen? Und vielleicht wussten wir nie, wie das geht oder wie das weitergehen soll. Also solange wie, fast so lange wie es diese Gemeinde gibt, sind Finanzen ein Gebetsanliegen. Und wir sagen dann regelmäßig bei den Gemeindeversammlungen, also wir kommen noch über die Runden, aber jetzt muss irgendwie was passieren. Oder wir müssen ganz enorm wachsen oder es müssen neue Leute dazukommen. Und wir, nächstes Jahr sagen wir das Gleiche wieder, aber wir haben das Jahr überlebt sozusagen. Und dafür will ich Gott einfach danken. Und das erleben wir und viele andere, viele von euch im Privaten ja auch. Also beharrlich sein und dankbar sein. Und jetzt sagt Gott, Gott redet hier durch den Paulus, aber Paulus sagt uns, wofür wir beten sollen. Das Erste, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Das ist das Erste, die Bitte um eine offene Tür, die Bitte um eine konkrete Gelegenheit, mit Menschen über Jesus zu reden. Dass du morgen im Bus oder bei der Arbeit oder in der Lerngruppe oder wo du bist, mit jemandem ins Gespräch kommen kannst. Da ergibt sich eine Situation, da stellt vielleicht jemand eine Frage oder macht irgendeinen Spruch, wo du denkst, das lasse ich jetzt mal nicht so im Raum stehen, sondern ich hake da irgendwie ein. Darum geht es in dieser Bitte. Und es könnte sein, dass der ein oder andere bei dieser Bitte etwas peinlich berührt ist, weil dann die Frage im Raum steht, ja, will ich das denn? Also ich kenne Tage, wo ich einfach meine Ruhe haben will. Und vielleicht ist dir das eher unangenehm. Das Unangenehme ist, Gott hat großen Spaß dran, genau solche Bitten zu erhören. Und er macht das dann wirklich. Und das ist eine Frage an uns, ob wir bereit sind, uns darauf einzulassen, ob wir das wollen. Oder wir sagen eigentlich nicht. Da können Dinge im Weg stehen, das kann einfach unsere Müdigkeit sein oder auch unsere Bequemlichkeit. Sagen, ich freue mich einfach, wenn mich einfach jetzt mal überhaupt niemand anspricht. Und da ist gut, wenn wir sehen, zu wem wir beten. Mit wem wir da zu tun haben. Das ist ja unser Vater, der ja weiß, wie es uns geht. Der weiß, was wir bedürfen, wie Jesus das sagt in der Bergpredigt. Der wird uns nicht irgendwie bis aufs Mark aussaugen und fertig machen. Aber er fordert uns schon heraus. Manchmal denkst du, Mensch, ich bin eigentlich völlig platt, ich will gar nicht. Und dann ergibt sich aber, er schenkt so ein Gespräch und du merkst, wie du dadurch eigentlich Energie kriegst, weil dich das ermutigt. Also das ist gut, wenn wir offen sind und wenn wir einfach Gott die Sache auch überlassen, was wir verkraften können. Es kann aber auch sein, dass wir etwas unsicher sind bei dieser Bitte um offene Türen, weil wir vielleicht Angst haben, überfordert zu sein. Wir Angst haben zu versagen. Ich weiß dann doch gar nicht, was ich dann sagen soll, wenn mir einer irgendwelche komplizierten Fragen stellt. Oder da gibt es Dinge, mit denen komme ich selber nicht klar, wie das jetzt genau ist, warum es dieses Leid gibt oder warum das ist. Und wenn mich da jetzt jemand anders fragt und so, was sage ich denn dann? Ja, also ich kann mich an einige Situationen erinnern, wo ich eine tolle Gelegenheit hatte, von Jesus zu erzählen und es irgendwie prima vergeigt habe oder einfach den Mund nicht aufgekriegt habe oder irgendwie dummes Zeug erzählt oder mit den Leuten über den Papst diskutiert habe oder so, was kein Mensch wissen will, sondern ja, und nicht zum Punkt gekommen bin. Oder so. Hinterher denke ich, Mensch, was hast du da für ein Zeug erzählt? Und vielleicht kennt ihr das auch. Und genau aus dem Grund bleibt Paulus hier nicht stehen. Er sagt nicht einfach nur, betet für offene Türen, sondern dann geht es weiter, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Also nicht nur, dass Gott die Tür aufmacht, sondern auch, dass wir unseren Mund aufkriegen. Auch dafür können wir beten. Ja, wenn da jetzt die Gelegenheit ist, was machst du denn dann? Wenn dich da einer fragt, was hast du denn am Wochenende gemacht, so, kannst du sagen, oh ja, nicht so viel. Oder du kannst uns erzählen, ja, ich war Sonntagmorgen im Gottesdienst, ich habe da die Tontechnik gemacht oder Gitarre gespielt. Ich habe Gitarre im Gottesdienst, was weiß ich. Vielleicht sagt der andere dann, ach so, ja. Und wechselt das Thema, das ist okay. Das ist okay. Sage ich gleich noch mehr zu. Aber vielleicht fragt er auch dann nochmal nach. Ach ja, du gehst in den Gottesdienst, warum das denn? Musst du da immer hingehen? Oder, das ist eine beliebte Frage. Erzählt denn euch jemand? Er fragt ihn, was, du bist Christ? Echt? So richtig mit in die Kirche gehen und so? Ja, du bist ja krass drauf. Also das ist schon echt Avantgarde, was wir hier machen. Ja, aber da können wir für beten, dass wir den Mund aufkriegen. Wir sind nicht verantwortlich dafür, wie das Gespräch dann weiter seinen Verlauf nimmt und was das ewige Schicksal von diesen Menschen sein wird. Aber wenn da eine Gelegenheit ist, dann können wir was sagen und schauen, wie es dann weitergeht. Und dafür können wir beten, dass, wenn Gott uns Gelegenheiten liefert, dass wir sie dann auch nutzen. Und nicht hinterher denken, oh Mensch, da hättest du mal was sagen können. Und es ist gut, wenn wir das Gott bringen. Ja, wenn wir können jetzt sagen, wir wollen uns das jetzt ab heute vornehmen, das wird schwierig. Aber wir können Gott bitten, mach mich da bereit, mach mich willig, mach mich auch so schlagfertig, wie es dann nötig ist, da etwas zu sagen. Und dann können wir vertrauen, dass er uns da auch ein Stückchen antreibt und hinterher wundern wir uns, was das denn war. So, mit dem Reden ist das aber immer noch nicht getan, wenn davon nichts ankommt bei meinem Gegenüber. Das ist euch vielleicht auch schon mal passiert. Deshalb noch eine dritte Bitte. Damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. In Vers 4. Also ich rede von dem Geheimnis, sagt Paulus in Vers 3. Das Geheimnis Christi ist natürlich ein theologischer Begriff hier, ich packe das jetzt nicht im Detail aus, aber dann geht es darum, dass ich das offenbar mache, dass ich es klar und deutlich rüberbringe, will ich mal sagen, dass ich es nicht versiebe. Das ist die freiere Übersetzung. Es gibt dann, das kennt ihr, in einem Gespräch gibt es Dinge, die man sagt oder tut, die ein Gespräch komplett drehen können. Und zwar positiv wie negativ. Ich erinnere mich an einen Straßeneinsatz, bei dem ich mal mitgemacht habe, wo ich dann mit dem Kompagnon unterwegs war und wir kamen mit zwei Mädels ins Gespräch, die sich dann als Waldorfschülerinnen vorstellten und anschließend erklärten, dass sie Gott mehr so in der Natur suchen. Naja, sie suchen immerhin, könnte man sagen, und man könnte aber auch sagen, wie mein Kompagnon brachte dann diesen wahnsinnig intelligenten Spruch mit, dass dann derjenige sich doch vom Oberförster auch beerdigen lassen könnte oder so. Und das kann man mal irgendwo beim Bierchen sagen und auch witzig finden oder auch lassen, aber in der Situation war das Gespräch dann beendet. Und das überrascht euch nicht so wahnsinnig. Also ein unsensibler Spruch, und der muss ja nicht so plump sein, kann eine Tür zuschlagen. Und es gibt andere Dinge, die wir sagen können. Und das sind Dinge, die wir manchmal vorher ja, mit diesem unsensiblen Spruch, das kann man ziemlich gut vorhersagen. Die positive Seite kann man meistens nicht so gut vorhersagen. Aber es gibt Dinge, die sagst du, oder du bist einfach mal einen Moment still und sagst gar nichts und sagst, ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Und das kann positiv was drehen. Und plötzlich führt das Gespräch in eine größere Tiefe. Und plötzlich fängt der andere an, nicht mehr mit dir über den Papst zu diskutieren und was du denn von dem hältst, sondern von sich zu erzählen. Sowas kannst du nicht planen. Du kannst vielleicht dir schon ein paar Fragen überlegen, die eben ein bisschen weg vom Oberflächlichen gehen, aber das ist wirklich was, wo wir für beten können. Dass Gott uns da in die Tiefe führt in Gesprächen. Soweit das im Bus möglich ist. Ja? Also das kommt immer auf das Setting an auch. Das ist mir völlig klar. Also rechnen wir mit Gottes Reden. Das ist eigentlich auch der Punkt dabei. Dass ich nicht nur, ich bin nicht derjenige, der hier die Leute in den Himmel bringen muss. Gott sei Dank. Ich bin derjenige, der Anstöße geben kann, unter der Leitung von Gott. Und dafür können wir beten. Ja, ich finde das ganz wichtig, ich finde es ermutigend. Gott gibt uns nicht irgendeinen unmöglichen Auftrag und sagt viel Glück. Und jetzt will ich mal sehen, wie ihr euch so schlagt. Sondern er ist von Anfang bis Ende dabei. Und wir haben das gerade neulich gesagt, Matthäus 28, der berühmte Missionsbefehl, geht los damit, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann kommt dieser Auftrag, geht hin, macht zu Jüngern, tauft, lehrt und so weiter. Und dann kommt, denn, warum? Weil, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also das dürfen wir auf diesem ganzen Weg wissen. Ich bin nie allein. Und Jesus sitzt im Bus neben mir sozusagen oder in der Lerngruppe und ja, er will mich leiten in dem, was ich sage oder wo ich auch mal einfach den Mund halte. Ich bin mal über ein Gebet gestolpert, was ich da sehr hilfreich fand, was ich mit euch teilen möchte. Da ist von einem, das war ursprünglich auf Englisch, von einem Divine Appointment die Rede, so einer göttlichen Verabredung könnte man das vielleicht übersetzen, einem Zusammentreffen, wie Gott es nur einfädeln kann. Und sowas kann nur Gott einfädeln, aber wir können darum bitten und wir könnten zum Beispiel, und wir könnten sogar täglich in diesem Sinn beten, Vater, gib mir heute eine göttliche Verabredung mit jemandem, der hungrig nach Gott ist oder in Not. Gib mir das Gespür, wann es soweit ist und gib mir die Gnade, dass ich in der Kraft des Heiligen Geistes die Liebe Jesu verschenken kann. Ja, das Zusammentreffen, eine Sensibilität dafür, was jetzt dran ist und die Leitung durch seinen Heiligen Geist, darum können wir beten. Also wir beten darum, dass wir unser Mund aufmachen und dass wir etwas davon dem teilen, was wir von Jesus empfangen haben. Und da bleibt Paulus jetzt nicht stehen, sondern er gibt noch einige konkrete Tipps, will ich es mal nennen, wie wir mit Menschen reden können. Und die will ich mit euch noch rasch durchgehen. Unter der Überschrift Evangelisation, also Gebet und Evangelisation. Ja? Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Also draußen ist gemeint, die nicht zur Gemeinde der Glaubenden gehören. Und Weisheit ist ein Begriff, mit dem Paulus viel arbeitet. Im Kolosserbrief, in dem wir hier sind, sagt er, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und aus dieser Quelle heraus sagt er dann, ich lehre alle Menschen in aller Weisheit. Das, was ich tue, das soll von dieser Weisheit Gottes bestimmt sein. Und die Gemeinde, uns ermahnt er, dass wir uns untereinander lehren und ermahnen sollen. In aller Weisheit. Und jetzt sagt er hier, wir sollen uns in Weisheit verhalten, denen gegenüber, die draußen sind, den Nichtchristen gegenüber. Das heißt, wir lassen uns auch da von Jesus leiten. Wir sind mit dieser Quelle der Weisheit verbunden. Und das heißt aber auch, Weisheit hat auch was mit Denken zu tun. Und wir schalten unser Denken auch nicht aus bei dem ganzen Prozess. Also es gibt ja manchmal so Vorstellungen, dass Gott uns irgendwie ein Gehirn gegeben hat und dann anschließend Tag für Tag versucht, uns davon abzuhalten, das zu benutzen, weil das irgendwie ungeistlich wäre. Das weise ich als Gerücht zurück. Sondern wir sollen einfach ja auch uns Gedanken machen über die Leute natürlich. Und etwas ja geistig und geistlich wach sein, wenn wir mit Menschen reden. Ich spule nicht einfach meine christliche Schallplatte ab. Wenn mir da einer eine Frage stellt, dann habe ich da, irgendjemand hat mir das mal aufgeschrieben, irgendwie so 6 Bibelverse, wie ich dem jetzt den Weg zum Heil erkläre. Und die kriegt er dann geliefert. Ja, solche Bibelverse können ja hilfreich sein und ein Gerüst kann auch hilfreich sein. Aber ihr versteht, was ich meine. Sondern ich frage mich und ich frage Gott, wie kann ich denn mit diesen Menschen reden? Was ist für diesen Menschen angemessen? Und manchmal ist es gar nicht so viel Reden, sondern einfach auch eine Geste und ein Dasein. Und dann ergibt sich vielleicht irgendwann später was. Ein zweites, was er sagt, kauft die Zeit aus. Das ist eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir Gelegenheiten, die sich bieten, gut nutzen. Paulus sagt, wir haben eine begrenzte Zeit für dieses Gespräch, weil der Bus dann irgendwann hält, aber auch in dieser Welt, weil Jesus irgendwann wiederkommt oder weil dieser Mensch auch nur eine begrenzte Lebenszeit hat. Und das soll uns nicht jetzt irgendeinen krampfigen Stress machen, so vielleicht bin ich jetzt der letzte Christ, dem dieser Mensch begegnet und jetzt muss ich dem den ganzen Ratschluss Gottes reindrücken in den nächsten anderthalb Minuten, bis wir an der Frankfurter Straße sind. Das wird sehr ungesund. Aber es gibt uns schon eine Dringlichkeit. Und manchmal, wir reden so viel davon, dass wir auch entspannt sein können als Christen und das ist wahr, Halleluja. Aber wir können auch so entspannt sein, dass wir gar nicht mehr vom Sofa hochkommen. Und gar nicht mehr merken, was auf dem Spiel steht. Ja, und es geht eben um Leben und Tod beim Evangelium. Es geht darum, wo Menschen ihre Ewigkeit verbringen. Und es geht darum, dass die Zeit auch begrenzt ist. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das nicht ganz aus dem Blick verlieren. Also nicht dem anderen jetzt gleich den ganzen Ratschluss Gottes ins Ohr drücken, aber wir können um Gelegenheiten beten und können dann Impulse geben. Und ganz praktisch ist es hilfreich, und das lerne ich auch noch vermehrt, dass ich dem anderen die Freiheit lasse, das Gespräch zu beenden, wenn er das möchte. Ja, dass ich nicht denke, oh, jetzt hat der Herr sie in meine Hand gegeben. Der hat mich jetzt gefragt, was ich glaube. Und jetzt auf sie mit Gebrüll. Und ich rede und rede und rede und rede. Und der andere verwünscht sich dafür, dass er diese Frage gestellt hat. Ja, Gott hat den Menschen ja in seiner Hand. Also ich kann da gelassen sein. Und ich muss mich verzweifeln, wenn das Gespräch zu Ende ist, bevor ich richtig zur Sache gekommen bin. Ja, ich weiß gar nicht, was die Sache ist für diesen Menschen. Vielleicht war es erstmal einfach wichtig, dass der einen Christen trifft, der halbwegs normal tickt und nicht gleich eine Stunde predigt, wenn man ihm eine einfache Frage stellt. Vielleicht brauchte der nur einen kurzen Denkanstoß und du kannst es wirklich Gott überlassen. Ich habe ein Beispiel gelesen von einem Evangelisten, der erzählt von einem Straßeneinsatz, wo er sich mit einem Menschen anderthalb Stunden unterhalten hat auf der Straße und gleich sagt, nein, aber ich habe den nicht zugeballert, sondern der hat mir eine Frage gestellt und dann habe ich die möglichst kompakt beantwortet, diese Frage, und dann habe ich so einen halben Schritt zurück gemacht, so als Signal, ich bin jetzt fertig, und so gefragt, okay, so beantwortet das deine Frage, und dann ist der einen halben Schritt hinterhergekommen, der andere, und hat noch eine Frage gestellt. Und dann hat er die wieder beantwortet, hat irgendwie eine Pause gemacht und nach anderthalb Stunden waren die am anderen Ende der Straße. Aber der andere hatte jederzeit, der hätte auch einfach seine eine Frage stellen können. Ja, warum machen die Christen dies und das und warum ist der Papst so und warum gibt es das ganze Leid? Und dann fängst du an, holst gerade Luft, hast einen Satz und merkst, er wollte das nur mal loswerden und geht schon weiter. Dann ist okay. Das ist schade vielleicht für ihn, aber da ist wichtig, dass wir diese Freiheit haben im Gespräch. So, und das gehört im Prinzip zu dem, was Paulus als nächstes sagt, eure Rede sei alle Zeit freundlich. Sollte hoffentlich selbst verständlich sein. Jemand hat mal gesagt, auf Englisch, es ist ein Wortspiel, people don't care how much you know. Menschen kümmert es nicht, wie viel du weißt, until they know how much you care. Bis sie wissen, wie viel du dich kümmerst, wie sehr du dich wirklich auch um sie sorgst, dass sie dir wichtig sind. Es geht nicht um so eine Verkäufernettigkeit. Ich hatte mal wieder mein Autohaus hat mich angerufen, mich freundlicherweise an die Inspektion erinnert und gleich darauf hingewiesen, dass ich die erübrigen würde, wenn ich gleich einen Neuwagen kaufen würde. Das fand ich schon ziemlich, das ist nicht die Art von freundlich, die Paulus hier meint, sondern es geht um die Liebe Christi. Wir reden von der Liebe Christi und wir können es gleich bleiben lassen, wenn von dieser Liebe Christi nichts rüberkommt. Und da musst du jetzt dir nicht den Puls fühlen und sagen, bin ich denn genug liebevoll und wenn das noch nicht 100% da ist, dann halte ich lieber gleich die Klappe. Aber das, was du sagst, ist wahrscheinlich nicht so wichtig, wie das, wie du dem anderen begegnest. Und das wird besonders spannend, wenn es ein bisschen kontrovers wird. Ja, da hast du sicher erlebt von Menschen, die dann mal ein bisschen piesacken und mal gucken wollen, wie der Christ reagiert. Und extra ein paar zotige Witze und mal gucken, ob er lacht oder so. Und das ist dann ganz spannend, wie man dann tatsächlich reagiert, wenn wir so getestet werden sozusagen. Und wenn du dann dich mitreißen lässt und jetzt diese Diskussion gewinnen willst, dann kannst du da Schaden anrichten. Und es geht nicht darum, dass wir Diskussionen gewinnen, sondern dass wir Menschen gewinnen. Und dann, ich habe das gehört von einer Veranstaltung, wo so eine Podiumsdiskussion war, wo es um Glaubensthemen ging und viele Christen auch da waren. Und dann gab es ein paar Nichtchristen, die wohl sehr provokante Fragen stellten und auch ein bisschen frech wurden. Und die wurden dann von einigen der anwesenden Christen quasi ausgebuht. Das ist dann nicht so die Art, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Und dass wir einfach mit Respekt und wir müssen uns auch nicht alles bieten lassen. Also wir dürfen auch schon mal sagen, also das jetzt reicht's aber auch mal. Aber doch die Liebe Christi nicht nur irgendwie als ein theoretisches Konzept den Leuten vorstellen, sondern sie ihnen vor allem zeigen. Und es könnte sein, dass das, was du gesagt hast und deine schlauen Argumente oder deine tollen Lebenszeugnisse gar nicht so wichtig sind, wie das, wie du aufgetreten bist in dem Gespräch. Und was sie an dir gespürt haben, was du vielleicht gar nicht gespürt hast, weil du schon ein bisschen angespannt warst. Aber du kannst Jesus da einfach auch zutrauen, dass er durch dich wirkt. Also alle Zeit freundlich und mit Salz gewürzt. Das ist ein ganz interessantes Bild mit dem Salz, was immer mal wieder in etwas anderer Form auftaucht in der Bibel. Ich denke, es geht hier darum, dass es eben nicht, dass wir nicht einfach nur nett und ein bisschen fade sein sollen. Irgendwie so lieb. Ja? Sondern da ist schon eine Würze, die gefragt ist und was Herbes. Eben, es geht um Leben und Tod, es geht um Rettung. Es geht nicht einfach darum, dass ich das eben jetzt ein bisschen besser finde und dass ich mit jemandem drüber streite, wer welche Boygroup besser ist, sondern es geht um etwas. Und wir haben eine Botschaft, die rettet. Das ist nicht immer das Erste, was wir den Leuten sagen, dass sie totgeweiht sind ohne Jesus. Aber das ist was wir im Blick haben müssen und was uns eine Dringlichkeit gibt. Ich habe eine Notiz gelesen in der Zeitung jetzt diese Woche und stell dir vor, du guckst morgens früh aus dem Fenster oder holst Brötchen oder die Zeitung und siehst, wie Folgendes geschieht, was hier berichtet wird. Also die OP berichtete diese Woche, Unbekannte drehen über Nacht Muttern an Autofelgen los. Komische Fahrgeräusche zwischen Marburg und Kölbe ließen einen Autofahrer am Montag gegen 6.40 Uhr hellhörig werden und anhalten. Obwohl die oberflächliche Besichtigung des braunen Daimler-Benz ergebnislos verlief, ließ der Marburger sein Auto in einer Werkstatt überprüfen. Dort wurden 4 gelockerte Radmuttern am linken Vorderrad festgestellt. Eine 5. Schraube fehlte. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf. Die Tatzeit dürfte zwischen Sonntag so und so Auto vor einer Bäckerei in der Frankfurter Straße. Also falls jemand was mitgekriegt hat, ist ja auch noch die Telefonnummer von der Polizei. Da findet irgendjemand das anscheinend witzig, bei einem Auto die Muttern loszuschrauben. Da ist Gott sei Dank nichts passiert. Stell dir vor, du guckst aus dem Fenster oder bist auf dem Weg Brötchen zu holen oder so und siehst, wie da jemand bei deinem Nachbarn die Muttern losschraubt. Wirst du dann sagen, auch ich will ihn aber nicht beunruhigen. Der hat heute ein wichtiges Gespräch, wenn ich ihm jetzt mit sowas komme, dann ist er ganz nervös und kann sich da nicht so drauf vorbereiten innerlich. Nein, du wirst ihm das natürlich sagen. Hör mal, fahr nicht los, guck dir erstmal dein Rad an. Da hat irgendjemand dran rumgebastelt. Also wir sollen nicht nett, aber belanglos sein, weil wir eine Botschaft haben, die Leben rettet. Und deshalb soll unsere Rede mit Salz gewürzt sein. Und das Letzte, was Paulus hier nennt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Das ist natürlich eine steile Sache und das ist wiederum was uns ins Gebet führt. Aber es ist wichtig, dass wir das im Blick haben. Eben, es gibt nicht die Standardmethode, wenn du jetzt in den Himmel stirbst und warum soll Gott dich dann in den Himmel lassen oder so. Es gibt so Fragen, die können mal ganz sinnvoll sein, aber die können auch genau das Falsche sein in der Situation. Und dass wir da sensibel sind, was braucht der Mann gegenüber jetzt? Wo kann ich einsteigen? Worüber können wir reden? Und da kann ich mit der Zeit ein bisschen ein Gespür und eine Menschenkenntnis und auch Erfahrungen sammeln natürlich. Aber es ist auch wichtig, dass ich mich da von Gott leiten lasse und ihn bitte, mach mich sensibel. Soll ich jetzt konfrontieren? Das ist manchmal dran. Soll ich einfach nur erstmal zuhören? Ich habe das am Mittwoch gesagt, wir haben über diese Themengottesdienste gesprochen, die wir demnächst, also am 29. März haben wir den ersten Themengottesdienst, wo wir besonders Menschen einladen wollen, die Jesus noch nicht kennen. Und wir nehmen noch Themen entgegen, wo ich sage, da habe ich dazu, zu diesem Thema, so habe ich es formuliert, wüsste ich schon, wen ich einladen kann. Das ist eine Frage, über die habe ich gerade mit Freunden diskutiert. Vielleicht könnt ihr das da als Thema über diesen Gottesdienst oder über einen der nächsten schreiben. Und ich habe vorgeschlagen, vielleicht man kann auch Leute fragen. Vielleicht nicht unbedingt, wie soll das Thema von dem Gottesdienst sein, damit ich dich dahin einladen kann. Vielleicht auch doch. Ja, worüber müssten die denn in der Kirche reden, damit du da mal hingehst? Aber vielleicht könnte man auch fragen, wenn du Gott eine Frage stellen könntest. Was wäre das für eine Frage? Und da kann man ganz interessant ins Gespräch, da kannst du den anderen erstmal reden lassen, aber da kann sich ein ganz interessantes Gespräch ergeben. Und vielleicht ist da sogar was verwertbar, auch für unsere Themenfindung. Aber vielleicht ist sowas dran. Vielleicht ist dran, dass du von dir persönlich erzählst, was du erlebt hast. Oder dass du auch ein paar handfeste Argumente lieferst, warum die Auferstehung historisch gut bezeugt ist oder so. Aber da lass uns von Gott erwarten, dass er uns leitet durch seinen Heiligen Geist. Und dass er uns da das Gespür gibt und dass wir selber aber auch wachsam sind. Und es nicht einfach nur auf den Schalter auf Evangelisation stellen und Zeugnis geben und dann Gas geben. Und gar nicht merken, ob der andere mitkommt oder nicht. Also das führt uns, ich habe gesagt, wenn wir beten oder wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, und wir haben gleich Gemeinschaft auch an seinem Tisch, wo wir neu feiern, was Jesus uns geschenkt hat, dann wird uns das antreiben in einer guten Weise, dass wir anderen davon mitteilen wollen. Und wenn wir im Gespräch sind mit anderen, dann merken wir schon, wie begrenzt unsere Möglichkeiten sind. Und dann sind wir auf das Gebet angewiesen. Ich lade euch ein, dass wir jetzt eine Zeit haben im Gebet. Und ich fange an mit diesem Gebet, was ich euch vorhin schon mal vorgetragen habe. Und ich werde das auch übrigens, wenn das interessiert, auf unsere Webseite stellen. Nehmt ihr das wirklich als Teil von eurer Morgenliturgie sozusagen oder ihr formuliert euch so, wie es für euch gut ist. Vater, gib mir heute, gib mir morgen eine göttliche Verabredung mit jemandem, der hungrig nach Gott ist oder in Not. Gib mir das Gespür, wann es soweit ist und die Gnade, dass ich in der Kraft des Heiligen Geistes die Liebe Jesu verschenken kann. Herr, darum bitten wir, dass du uns sensibel machst für die Menschen, denen wir begegnen. Dass du uns auch in unseren Begegnungen lehrst, zuerst nach deinem Reich zu trachten und darauf vertrauen, dass du unsere Bedürfnisse erfüllst. Dass wir nicht nur diesen Fokus auf uns haben und dass wir irgendwie durch den Tag kommen, sondern dass wir offene Augen, offene geistliche Augen haben für die Menschen um uns herum. Wo jemand Trost braucht, wo jemand Ermutigung braucht und wo auch jemand bereit ist, über dich nachzudenken. Leite du uns dazu und gebrauche du uns, dass Menschen bei dir das Leben finden. Herr, du bist so wunderbar und du hast uns so reich beschenkt. Und ich wünsche mir, dass es immer mehr mein Anliegen wird, unser Anliegen wird, dass wir das mit anderen teilen, was wir von dir empfangen haben. Amen.